Ich kenne die Geschichte, ich weiß, was dann an Himmelfahrt passiert ist. Oder vielleicht nimmst du das einfach als Geschichte, als Information wahr. Aber so richtig, was sagt es mir oder was habe ich davon? Wie kann ich davon profitieren oder was habe ich davon von dieser Geschichte? Das ist ja gut, die Jünger waren da und so weiter. Aber was habe ich persönlich davon? Was kann ich aus der Geschichte für mich persönlich mitnehmen? Und ich möchte einfach heute versuchen, dir aufzuzeigen, was du von Himmelfahrt, von der Himmelfahrt hast. Heute Himmelfahrt, einige sagen auch Vatertag dazu, es verschwindet so langsam das Wort Himmelfahrt. Man ergänzt das oder ersetzt das durch Vatertag, aber wir wollen Himmelfahrt feiern. Ich möchte uns zu Beginn einfach die Begebenheit lesen, das, was an Himmelfahrt passiert ist. Wenn du es noch nicht weißt, dann darfst du das da erfahren. Und zwar möchte ich das aus zwei Texten lesen oder zwei Bibelstellen dazu lesen. Einmal die etwas längere Fassung, vielleicht einmal die kürzere Fassung. Zunächst einmal aus Apostelgeschichte Kapitel 1. Ich habe die Bibelverse nicht weitergegeben. Wer die Bibel dabei hat, schlagt sie gerne mit auf. Die anderen müssen dann zwangsläufig gut zuhören. Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Vorher redet Jesus zu seinen Jüngern und kündigt ihnen an, ich werde gehen, ich werde die Erde verlassen, aber ich werde den Heiligen Geist, den Tröster, schicken. Und dann sagt er, Vers 9, und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Der gleiche Schreiber, Lukas, schreibt in seinem Evangelium, in Lukas Kapitel 24, beschreibt diese Situation auch noch einmal, etwas kürzer vielleicht, oder ein bisschen anders, oder ergänzt da. Lukas Kapitel 24, die Verse 50 bis 53, da heißt es, er, also Jesus, führte sie hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie, sein Jünger. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Trauer und gebückt, nein, mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Diese zwei Begebenheiten. Meistens kennt man nur die aus der Apostelgeschichte, die aus dem Lukas-Evangelium hört man vielleicht eher weniger. Aber ich finde die aus dem Lukas-Evangelium, was Lukas uns hier beschreibt, das zeigt einmal so ein bisschen das Herz, was da in den Jüngern passiert, wie sie sich gefühlt haben dabei. Also man kann sich das so vorstellen, wie wir das hier gelesen haben, Jesus ist da, er redet mit den Jüngern, erklärt ihnen etwas, dann haben wir gelesen, er segnet die Jünger, vielleicht jeden Einzelnen, hebt die Hände auf, vielleicht mit Hände auflegen oder segnet sie insgesamt, weiß ich nicht, er steht hier nicht genau geschrieben. Und als er das tut, vielleicht schon am Ende, dann hebt er quasi ab, eine Wolke kommt, sie umhüllt ihn, er ist vielleicht gar nicht mehr zu sehen und so steigt er auf, die Jünger können es alles mit ihren Augen sehen. Jesus hatte es bereits vorausgesagt den Jüngern, dass er auf diese Erde gekommen ist vom Vater und dass er wieder zum Vater gehen wird. Aber wie genau er diese Erde verlassen wird oder wie genau er zum Vater gehen wird, hat er nicht gesagt. Und hier erfüllt sich genau das, was Jesus gesagt hatte, er geht zum Vater. Und in dieser Form entsprechend, dass er quasi abhebt, aufsteigt, eine Wolke umhüllt ihn und mit ihren Augen können das die Jünger sehen, wie Jesus gen Himmel auffährt. Also nicht so vielleicht wie ein Heißluftballon, den man so hinterher schaut, der immer kleiner wird, immer kleiner wird, oder wie ein Flugzeug, das startet und man schaut ihm hinterher und plötzlich sieht man nicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, als ob das alles sehr, sehr schnell passiert. Sie schauen noch hinterher und dann ist Jesus weg. Er ist nicht mehr da. Normalerweise ist das ja so, wenn wir jemanden verabschieden oder wenn ein lieber Mensch von uns geht, dann sind wir traurig. Wenn wir vielleicht an eine Beerdigung denken oder wenn wir an die Kreuzigung Jesu denken, so waren die Menschen traurig. Jesus war nicht da, Jesus war tot. Hier lesen wir, sie hatten große Freude. Wenn wir jemanden verabschieden, einen lieben Menschen, so trauern die Menschen unterschiedlich. Die einen, die ziehen sich vielleicht zurück, brauchen die Einsamkeit, trauern für sich. Die anderen werden ganz leise, sprechen vielleicht wenig, sind einfach in Gedanken irgendwo und trauern in Gedanken, jeder, also für sich persönlich. Andere vielleicht brauchen Menschen um sich her, die sie umarmen, die sie trösten. So war das hier bei den Jüngern nicht. Bei Paulus lesen wir in der Apostelgeschichte eine Begebenheit aus der Apostelgeschichte Kapitel 20. Ich habe heute einige Bibelstellen mitgebracht. Apostelgeschichte 20, Vers 37, da ist auch eine Begebenheit, wo Paulus sagt zu den Menschen, zu der Gemeinde in Ephesus, dass sie ihn nicht mehr sehen werden. Und wie reagieren diese Menschen dort? Apostelgeschichte 20, Vers 37, da heißt es, da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Auch ein Abschied. Paulus verabschiedet sich von den Ephesern, von der Gemeinde, von den Brüdern und Schwestern. Und sie fangen an zu weinen. Männer fangen an zu weinen. Sie küssen ihn. Sie begleiten ihn zum Schiff. Also, auch Männer können weinen. Habt ihr vielleicht schon mal euren Papa weinen gesehen? Nicht? Genau, also auch Männer können weinen. Also hier ein ganz anderer Abschied als der bei Jesus. Sie waren traurig, dass sie Apostel Paulus nicht mehr sehen würden. Jesus hat das auch gesagt, ich gehe zum Vater, sie werden Jesus nicht sehen. Und trotzdem waren sie nicht gebückt, gingen nicht gebückt nach Hause, sondern voll großer Freude gingen sie und haben Jesus im Tempel angebetet. Irgendwas hat sich wahrscheinlich geändert bei den Jüngern oder irgendwas haben sie verstanden, was sie dazu bewegt hat, sich zu freuen und nicht zu trauern. Denn als Jesus das vorher angekündigt hatte, zum Beispiel in Johannes Kapitel 14, Vers 28, da hat Jesus das angekündigt und er sagt dort folgende Worte zu den Jüngern, ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Also Jesus sagt, wenn ihr mich lieben würdet, dann würdet ihr euch freuen, aber so scheinbar freut ihr euch nicht oder ihr seid nicht froh darüber, dass ich gehe. Und hier ein ganz anderes Bild, Jesus geht weg zu seinem Vater und sie gehen zurück voll Freude. Was war es, das die Jünger irgendwie so verändert hat oder vielleicht ihren Blick darauf geändert hat, dass Jesus nicht mehr da ist, dass Jesus zum Vater geht. Hier hat Jesus gesagt, wenn ihr mich lieben würdet, würdet ihr euch freuen, dass ich gehe. Und hier lesen wir davon, geht Jesus tatsächlich und sie freuen sich. Waren sie vielleicht jetzt froh, dass sie Jesus endlich weg hatten? Wohl kaum. Manchmal freut man sich vielleicht als Arbeitgeber, wenn man einen Mitarbeiter hat, der so viel Probleme und Ärger macht, nur ständig krank feiert, dass man ihn endlich los hat. Aber hier war das ja nicht so. Jesus war ihr Herr, ihr Meister und sie haben sich nicht gefreut, dass Jesus in dem Sinne weg war, sondern irgendwas ist in ihnen passiert, dass sie sich gefreut haben. Man kann sich die Frage stellen, was hat sich verändert? Warum haben sie sich jetzt auf einmal gefreut? Voll Freude gingen sie davon und haben Jesus gepriesen. Ich möchte einfach auch uns vielleicht diese Frage stellen, gibt es vielleicht etwas, worüber sich die Jünger gefreut haben, dass Jesus gegangen ist, worüber wir uns auch heute freuen können? Also dann, um einfach diese Frage zu beantworten, was habe ich von der Himmelfahrt? Was kann ich oder worüber kann ich mich heute freuen, so wie die Jünger sich gefreut haben? Ich möchte da einfach drei Punkte aufzeigen, wo ich meine, dass die Jünger sich darüber gefreut haben könnten oder sich darüber gefreut haben. Der erste Punkt heißt, freut euch, Jesus ist tatsächlich der Herr. Der zweite Punkt, freut euch, Jesus ist mit uns und für uns. Der dritte Punkt, freut euch, Jesus bereitet alles vor und holt uns ab. Freut euch, Jesus ist tatsächlich der Herr. Wenn wir so ein bisschen in die Evangelien schauen, Jesus beruft Menschen, sie werden seine Jünger, sie folgen ihm nach. Wenn man das so ein bisschen in den Evangelien liest, was dort so passiert, die Begebenheiten, so stellen wir irgendwie fest, dass sie Jesus irgendwie nie so richtig verstanden haben. Dass Jesus sie immer wieder überrascht hat mit den Worten, die er gesagt hat, oder mit den Dingen, die er getan hat. Da ist zum Beispiel Jesus auf einer Hochzeit und verwandelt Wasser in Wein. Wie kann ein Mensch sowas einfach tun? Einfach aus Wasser wird Wein. Da sind sie mit Jesus unterwegs auf einem Schiff, in einem Boot. Es beginnt an zu stürmen, die Wellen schlagen hoch und es ist dunkel. Und sie meinen, sie müssen untergehen. Und dann sehen sie jemanden auf dem Wasser. Jesus kommt und sagt ein Wort und sagt, befiehlt dem Sturm aufzuhören. Und es wird plötzlich ganz leise. Und sagen, was ist das für ein Mensch? Selbst die Natur gehorcht ihm. Da ist Jesus unterwegs, da sind Lahme, die nie gehen konnten. Auf einmal können sie gehen. Er hat auch die Macht über die Gesundheit. Er sagt nur ein Wort. Da sind Tote, die lebendig gemacht werden. Jesus sagt ein Wort. Auch über das Leben hat er Macht. Jesus hat Macht, die Sünden zu vergeben. Jesus, als er gepredigt hat, geredet hat, hat er mit Vollmacht gepredigt. Er hat nicht nur gesagt, was dieser oder jener Rabbi gesagt hat, die vor ihm gelebt haben. Jesus hat mit Vollmacht gepredigt. Er hat Menschen gespeist mit wenigen Broten und Fischen, hat eine große Menge von Menschen gespeist. Also sehen wir einfach in den Evangelien, dass als die Jünger mit Jesus unterwegs waren, er hat sie immer wieder überrascht. Immer wieder haben sie neue Dinge von ihm entdeckt und ihn kennengelernt. Jesus ist tatsächlich der Herr. Und einmal gibt Jesus, ja, oder der Heilige Geist gibt Petrus einmal dieses wirklich so zu erkennen, wer Jesus ist. Da heißt es in Matthäus Kapitel 16, Matthäus 16, die Verse 16 und 17. Ich lese auch noch 15. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also der Vater im Himmel zeigt Petrus quasi hier, wer Jesus ist. Er ist wirklich der Christus. Er ist der Messias, er ist der Gesandte Gottes. Er ist tatsächlich der Herr. Dann sehen wir aber auch die andere Begebenheit, wo Jesus seinen Leidensweg beginnt, wo er vor Pilatus ist und von den anderen. Und dann als Petrus gefragt wird oder als die Menschen sagen, bist du nicht auch einer von denen, die zu Jesus gehören? Dann plötzlich kennt Petrus Jesus nicht mehr. Ich kenne diesen Menschen nicht. Also so unterschiedlich diese Begebenheiten, die uns in der Bibel beschrieben werden, wie Petrus oder wie die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Und hier scheinbar sind alle Zweifel weg. Es ist alles klar und verständlich. Sie freuen sich, dass Jesus zu ihrem Vater geht, weil sie, glaube ich, verstanden haben, dass er wirklich Herr ist. Er ist tatsächlich der Messias. Er tut hier ein Wunder. Er sagt, ich gehe zum Vater. Er hebt ab, eine Wolke kommt und er geht zum Vater. Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Hebräer 1, Vers 3, da heißt es, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Also Jesus ist nicht nur einfach in den Himmel gefahren, sondern wo ist Jesus jetzt? Wir haben es gelesen. Wer kann es sagen? Wer weiß es? Ja, wo genau?
Auf der rechten Seite.
Genau, wir haben es hier gelesen. Die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er hat den Ehrenplatz neben seinem Vater. Zur Rechten des Vaters sitzt er jetzt. Es ist interessant, dass an vielen Bibelstellen lesen wir davon, dass Jesus beim Vater ist. Er sitzt zur Rechten, er hat den Ehrenplatz, er hat den Namen, der über alle Namen ist. Er ist tatsächlich und wirklich der Herr. Und diesen Herrn haben die Jünger, obwohl er nicht mehr leibhaftig bei ihnen ist, Jesus sagt, wenn ich nicht gehe, so wie der Tröster nicht kommen, haben die Jünger verstanden, dass es gut für sie ist, dass Jesus geht, denn dann kommt der Tröster. Jesus ist nicht einfach weg, sondern Jesus ist einfach nur vorausgegangen. Und die Jünger oder wir werden folgen. Es ist manchmal so, wenn man Vitamin B hat, also gute Beziehungen hat, dann ist das manchmal hilfreich für uns. Wenn wir zum Beispiel jemanden kennen, der günstig irgendwo an Fliesen drankommt, und wenn wir dann Fliesen brauchen, dann wenden wir uns an ihn und sagen, pass auf, ich brauche die und die Fliesen. Du hast doch da Connection, du hast doch da gute Beziehungen, da kann man günstiger einkaufen. Dann braucht man nicht so viel zu bezahlen. Oder wenn man vielleicht etwas bauen will, man braucht eine Baugenehmigung, weil man etwas Exklusives haben will, weil man weiß, so wie ich das will, das wird mir keiner genehmigen. Aber wenn du jemanden hast, der beim Bauamt ist und der da ein bisschen vielleicht seine Beziehungen spielen lassen kann, so bekommt man das genehmigt, obwohl das vielleicht kein anderer genehmigt bekommen würde. Oder wenn jemand vielleicht bei der Bank arbeitet und da mit Immobilien zu tun hat, so kannst du ihn ansprechen, pass auf, ich bin auf der Suche nach einer Immobilie, vielleicht eine Eigentumswohnung oder ein Haus. Wenn da was reinkommt, bevor es vielleicht für alle online sichtbar wird, zeig es mir mal. Vielleicht passt es gerade für mich, dann hast du gute Beziehungen. Bevor alle es sehen, bist du derjenige, der es als Erster sehen darf. Also auf dieser Erde, wenn wir gute Beziehungen haben zu jemandem, dann profitieren wir oft davon. Und einige haben, es gibt Menschen, die haben wirklich auf jedem Gebiet irgendwo Beziehungen. Egal, was du brauchst, kannst du den ansprechen, der besorgt es dir. Billiger und schneller und besser. Also auf dieser Erde ist das schon gut, wenn man gute Beziehungen hat. Aber die Jünger hatten nicht nur einfach gute Beziehungen zu jemandem, der ihnen in gewisser Hinsicht oder in gewissen Punkten helfen konnte. Sie hatten eine gute Beziehung, einen direkten Draht zu Jesus Christus, zu dem Herrn aller Herren. Und Petrus beschreibt das in 1. Petrus 3, Vers 22 folgendermaßen. 1. Petrus Kapitel 3, Vers 22, da sagt Petrus, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel? Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Also nicht nur einige Menschen werden vielleicht heute Präsidenten, eine Macht, eine Kontrolle haben, über Länder, vielleicht über Kontinente oder über die EU oder und so weiter, so ist Jesus einer, der Macht hat über Engel, über alle Gewaltigen und über alle Mächte. Er ist nicht nur über einen kleinen Gebiet Herr, sondern er ist über alles Herr. Er ist wirklich der Herr. Und wenn die Bibel sagt, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist, so ist es nicht einfach so, dass Jesus quasi das Haupt der Gemeinde ist und der Teufel ist der Fürst dieser Welt, er hat Macht über diese Welt und Jesus hat so sein Reich, er baut sein Reich und er hat Macht über das, was ihm gehört, sondern Jesus ist auch Herr über den Teufel, über die ganze Erde, über alle Gewalten und über alle Mächte und über alles. Und zu diesem Herrn haben sie eine persönliche Beziehung. Das ist dieser Jesus, den sie gerade neben sich hatten. Sie haben es verstanden, dass sie nach wie vor eine Beziehung zu diesem Jesus haben. In Epheser beschreibt es Paulus so ähnlich, auch so wunderbar. Epheser Kapitel 1, Vers 20 und 21, da sagt er, mit der er in Christus gewirkt hat, mit der Macht oder Stärke, durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Auch Paulus beschreibt es hier und sagt, wie wunderbar, was für einen Herrscher, was für einen Herrn wir haben, Jesus Christus. Und zu diesem Herrn hatten die Jünger nach wie vor eine Beziehung, einen direkten Draht. Das wussten sie, Jesus ist nicht mehr unter uns, so wie er es vorher war. Aber er ist trotzdem da. Wir dürfen trotzdem zu ihm beten. Und sie gingen zurück voll Freude und haben ihn angebetet. Freut euch, Jesus ist tatsächlich der Herr. Und er ist nicht nur der Herr damals für die Jünger, sondern er ist auch heute Herr. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du ein gläubig bist, wenn du an Jesus glaubst, so darfst du wissen, dass du den gleichen Herrn hast im Himmel, wie die Jünger ihn hatten. Du darfst dich freuen, weil Jesus Christus auch dein Herr ist. Der zweite Punkt, freut euch, Jesus ist mit uns und für uns. Die Jünger haben verstanden, dass Jesus, obwohl er nicht mehr leibhaftig da ist, dass er trotzdem mit ihnen ist und für sie ist. Jesus, oder wir brauchen nicht unbedingt einen Jesus, der körperlich bei uns ist, wie er es damals bei den Jüngern war. Als Jesus unterwegs war mit den Jüngern, dann war er da, er war nur an einem Ort. Wir kennen die Geschichte, wo Menschen zu Jesus kommen und sagen, Jesus, komm zu uns, wir haben hier jemanden, der ist krank, komm und hilf uns. Jesus müsste eigentlich dahin gehen, aber er hat auch ein Wort gesprochen, dann wurde er gesund. Genauso ist es auch heute, wir brauchen nicht einen Jesus, der leibhaftig hier ist, sondern Jesus ist heute da durch seinen guten Heiligen Geist. Er ist mit uns und er ist für uns. In Johannes 16, Vers 17, da heißt es, Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt, es ist gut für euch, es ist gut für uns, es war gut für die Jünger, dass Jesus gegangen ist, dann war Jesus nicht irgendwo nur für eine bestimmte Menschenmenge da, sondern der Heilige Geist kommt, der Heilige Geist wohnt in den Gläubigen und so ist auf diese Art und Weise ist Jesus immer, egal wo wir sind, in uns und mit uns. Es ist, wie gesagt, Jesus ist nicht einfach weggegangen, Jesus sagt an einer anderen Stelle, ich will euch nicht als Weise zurücklassen, sondern Jesus ist in uns. Wer weiß vielleicht von den Kindern oder von den Erwachsenen, das Matthäusevangelium, mit welchen Worten endet das Matthäusevangelium? Mit den letzten Worten? Wer weiß es? Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Noch einmal. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das hat Jesus gesagt. Er wusste, dass er zum Vater gehen wird, dass er nicht mehr leibhaftig auf dieser Erde sein wird. Und trotzdem sagt er zu den Jüngern, ich bin bei euch bis an der Weltende. Er sagt nicht, ich werde euch alle überleben, dass ich als letzter von uns allen sterben werde. Dann würde er ja auch bei ihnen alle Tage sein. Nein, Jesus sagt, ich bin bei euch bis an der Weltende. Jesus kann mit uns sein und für uns sein, weil der Heilige Geist da ist, weil er den Heiligen Geist gegeben hat, der in uns wohnt. Aber nicht nur in guten Zeiten, wenn es uns vielleicht gut geht, besonders auch in schweren Zeiten ist Gott mit uns. So eine erstaunliche Begebenheit finden wir in der Apostelgeschichte von Stephanus. Da heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 55 bis 56 und hört mal genau zu, was dort steht. Ich frage euch gleich noch was dazu. Apostelgeschichte 7, Vers 55 und 56. Stephanus wird aufgrund seines Glaubens, soll er gesteinigt werden. Und dann sieht er eine Vision oder sieht er etwas. Und da lesen wir folgende Worte. Apostelgeschichte 7, 55 und 56. Stephanus, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Zwei Worte, worauf ich hier eingehen will. Was ist so der Unterschied zu dem, was wir vorher gelesen haben, wo Jesus ist? Soll ich nochmal lesen? Genau. Überall vorher lesen wir, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt. Und hier lesen wir zweimal, dass Stephanus den Himmel offenstehen sieht und sieht Jesus zur Rechten des Vaters stehen. Also für mich ist das immer so bewegend. Wir kennen das vielleicht so ein bisschen, so diese Standing Ovations, wenn vielleicht jemand berühmte Personen geehrt werden, das ganze Stadion steht vielleicht auf. Oder wenn jemand besonders irgendwo reinkommt, dann stehen die Leute auf. Oder wenn wir beten, wir stehen auch dazu auf, um einfach etwas auszudrücken, eine gewisse Ehre, eine gewisse Ehrfurcht, um etwas einfach auszudrücken, damit, dass die Leute aufstehen und vielleicht klatschen. Und hier sehen wir, Stephanus sieht den Himmel aufstehen und Jesus, er erhebt sich. Er setzt sich nicht einfach, lehnt sich nicht zurück und sagt, mach du mal. Jesus steht auf. Jesus ist deine Not oder vielleicht dein Leid nicht gleichgültig. Also für mich ist das irgendwo so ein Zeichen, dass Jesus Anteil nimmt. Gerade hier bei Stephanus, der für Jesus stirbt, weil er an Jesus geglaubt hat. Jesus steht auf, zeigt ihm quasi, das bedeutet mir etwas, dass du hier für mich leiden musst. Und so ist das, glaube ich, auch einfach, wenn wir vielleicht in schwierigen Situationen sind, dass Jesus nicht einfach gleichgültig sitzen bleibt und lehnt sich zurück und sagt, mach du mal. Denk mal, Jesus hat einfach Acht, wie es dir geht. Er ist mit uns und führt uns und er sieht, was du vielleicht gerade durchmachst, wie es vielleicht dir geht im Glaubensleben, vielleicht einfach mit den Dingen, die gerade anstehen, wo alles auf einmal kommt. Jesus steht hier auf, er erhebt sich von seinem Thron, von der Rechten des Vaters. Manchmal liest man so, oder wir kennen das so ein bisschen vielleicht aus der katholischen Kirche, dass man betet oder sagt, Maria bittet für uns. Oder manchmal beten einige Leute heilige Verstorbene an und sagen, bete für uns oder leg für uns ein gutes Wort vor dem Vater oder vor Jesus Christus ein. Das brauchen wir nicht. Wir haben den direkten Draht zum Vater. Jesus Christus sitzt neben dem Vater und er ist unser Anwalt, er ist unser Fürsprecher. In 1. Johannes 2, Vers 1, da heißt es, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wir brauchen keine menschliche Person, bei der wir bitten müssen, die dann bei Jesus Christus oder meinem Vater für uns bittet. Wir brauchen keinen Priester, der für uns hingeht und vielleicht opfert. Wir brauchen keinen Papst, wir brauchen keine Maria oder irgendeinen anderen Heiligen. Nein, wir haben einen Fürsprecher, wir haben Jesus Christus, den wir direkt ansprechen können. Er ist unser Anwalt, er ist unser Fürsprecher. Zu ihm dürfen wir beten. Römer Kapitel 8, Vers 34. Da heißt es, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Auch hier wieder diese Zusage, Jesus Christus ist da und er vertritt uns. Auch wenn der Teufel dich anklagt, wenn du ein Kind Gottes bist und anklagt, siehst du, was dein Kind gemacht hat? Er ist dein Kind, sagt er, aber guck mal auf sein Leben an. Jesus ist da. Jesus weiß, dass er für mich und für dich gestorben ist. Jesus weiß von unserer Schwachheit. Er ist unser Fürsprecher. Wir dürfen zu ihm kommen, zu ihm beten. Er vermittelt zwischen mir und Gott. Hebräer Kapitel 4, Vers 16. Hebräer 4, Vers 16. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Lasst uns hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Nicht über einen Mittler, über einen Menschen. Natürlich dürfen und sollen wir füreinander Fürbitte einlegen. Wenn jemand vielleicht etwas hat, dann schreiben wir vielleicht in die Gruppe oder hier in der Gemeinde, betet für mich. Natürlich dürfen wir das tun, dass wir miteinander und füreinander beten. Aber wir haben auch den direkten Draht zum Vater. Und das wussten die Jünger. Jesus ist mit uns und für uns. Jesus ist zwar körperlich nicht mehr da, aber wir haben nach wie vor diese direkte Verbindung zu Jesus Christus, zu dem Vater im Himmel. Punkt 3. Freut euch, Jesus bereitet alles für uns vor und holt uns wieder ab. Die Engel, die damals da waren, als Jesus dann aufgefahren ist zum Vater, dann haben wir gelesen, es waren zwei Männer da oder ein Engel da und der sagte, dieser Jesus, den ihr gesehen habt, wie er zum Himmel aufgefahren ist, dieser Jesus wird genauso wiederkommen. Und wir lesen auch, dass Jesus wiederkommen wird. Dieser Jesus ist aufgefahren, er sitzt zur Rechten des Vaters, er ist unser Fürsprecher, zu dem dürfen wir beten, aber er macht noch etwas anderes. In Johannes Kapitel 14, Vers 2 bis 3, Johannes 14, 2 bis 3, da heißt es, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus geht vor. Jesus lässt uns nicht als Weise und er geht vor. Er sagt, in meines Vaters Hause, ein Haus mit vielen Wohnungen, da sind Wohnungen genug für alle Menschen. Jeder ist eingeladen. Jesus geht hin, um uns die Wohnung vorzubereiten und uns anschließend zu holen. Vielleicht diejenigen, die Immobilien haben, die kennen das. Man muss vielleicht noch das Haus abbezahlen und irgendwie gefühlt, wenn man ein Haus hat, hat man ständig immer was am Haus zu tun. Einmal sind wieder die Wände, die nachgestrichen werden müssen, dann tropft die Dachrinne, dann muss der Rasen gemäht werden, die Hecke geschnitten werden und hier hat sich wieder, haben sich die Pflastersteine gesetzt und immer haben wir gefühlt, etwas zu tun. Oder wenn wir vielleicht zur Miete wohnen, jeden Monat müssen wir Miete abdrücken für unsere Wohnung, aber so nicht bei Gott. Er geht hin, uns die Wohnung zu bereiten, wir brauchen da nichts zu renovieren. Wir brauchen da keine Miete zu bezahlen, keinen Kredit, den wir bezahlen müssen. Jesus lädt uns zu sich ein, damit wir sind, wo er ist. Und das ist wunderbar. Jesus ist schon lange weg und bereitet das alles vor, aber er wird wiederkommen und uns zu sich holen. Er ist schon mal vorausgegangen und wir dürfen und werden hinterhergehen. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sind schon Gottes Kinder. Wir haben schon viele Segnungen durch Jesus Christus, aber es wird sich noch etwas verändern. Wir werden ihm gleich sein, wir werden ihn sehen. Mit unseren Augen haben wir Jesus noch nicht gesehen, die Jünger haben ihn gesehen. Wir werden Jesus Christus sehen, wenn wir bei ihm sind. Das sind, glaube ich, so drei Gründe, warum die Jünger sich gefreut haben, als Jesus gegangen ist. Drei Gründe. Zum einen, dass sie verstanden haben, Jesus ist wirklich der Herr. Auch wenn er leibhaftig nicht mehr mit uns ist, nicht mehr unter uns ist, wir haben einen direkten Draht zu ihm. Wir dürfen zu ihm beten, er ist durch seinen guten Heiligen Geist immer bei uns. Er ist tatsächlich der Herr. Er ist mit uns und er ist für uns. Er lässt uns nicht als Weise da, er ist genauso da, nicht nur körperlich an Ort und Stelle vielleicht gebunden, sondern überall, wo Gläubige da sind, ist Jesus in ihnen und mit ihnen. Jesus ist vorausgegangen, um uns die Städte zu bereiten, damit auch wir sind, wo wir, wo er ist. Und wenn du dich fragst, was hat das vielleicht mit mir zu tun? Ich hoffe, dass du heute vielleicht ja, oder jetzt eine Antwort auf diese Frage geben kannst. Was hat Himmelfahrt mir zu sagen oder was nehme ich vielleicht für mich mit? So darfst auch du dich freuen, wenn du ein Kind Gottes bist, dass Jesus tatsächlich der Herr ist, dass du einen direkten Draht zu ihm hast, dass du keinen menschlichen Mittler brauchst, keinen, der für dich irgendwo eintritt, wo du vielleicht einen Ort oder eine Stelle, wo du hingehen musst, um zu beten, sondern du darfst direkt zu Jesus beten. Du darfst dich freuen, dass auch Jesus mit dir ist und für dich ist, in guten, aber auch in schwierigen Zeiten, die du durchlebst. Du darfst dich freuen, dass du, egal ob du vielleicht sterben wirst oder wenn du dabei sein wirst, wenn Jesus seine Gemeinde abholen wird, dass du genauso bei ihm sein wirst. Dass er hingegangen ist, um dir eine Wohnung zu bereiten, dass er dich liebt und dass er dich da haben will, da wo er ist. Mit einer kleinen Anekdote möchte ich abschließen. Ich hatte das schon mal gelesen, das ist schon lange her. Ein Pfarrer hielt die schönste Predigt und dennoch schliefen alle ein. Da kam auf einmal in die Kirche des Pfarrers Katze auch herein. Sie ging ganz leise durch die Kirche und setzte sich und vorne setzte sie sich hin. Sie schaut hinauf zu ihrem Pfarrer und hörte aufmerksam auf ihn. Da blickten alle nach der Katze, die Schläfer weckte man jetzt auf, damit sie sehen, wie die Katze zu ihrem Pfarrer schaut hinauf. Ihr wundert euch, spricht jetzt der Pfarrer, dass meine Katze kommt hierher und dass sie aufmerkt auf die Predigt, das wundert euch vielleicht noch mehr. Sie kam hierher, ich will's euch sagen, und suchte sich hier ihren Platz, weil sie gehört hat, dass ihr Pfarrer die Predigt heute hält für die Katz. Ich hoffe nicht, dass die Predigt für die Katze war. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Und genauso wie die Jünger sich gefreut haben, dass du dich einfach auch freust an Himmelfahrt und Jesus wirklich anbetest, weil er wirklich der Herr ist. Amen.